NZZ Akzent. Es war kurz nach 19 Uhr gestern Abend in Rom.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Der 267. Papst der katholischen Kirche ist gewählt. Er ist Amerikaner und er heißt Robert Francis Prevost.
Kardinalem Prevost.
Die katholische Kirche hat ein neues Oberhaupt gewählt. Wer genau das ist, was das für die Kirche und die 1,4 Milliarden Katholiken in der Welt bedeutet, das analysieren wir in einer Akzent-Sonderausgabe mit unserem Rom-Korrespondenten Luzi Bernet. Ich bin Sven Preger. Luzi, es war kurz nach 18 Uhr, als weißer Rauch aufgestiegen ist. Das ist jetzt gut 4,5 Stunden her. Jetzt ist es nämlich 22.30 Uhr. Du bist in Rom. Kannst du uns einmal ein Gefühl dafür geben, wie sich das gerade anfühlt, in dieser Stadt tatsächlich dabei zu sein?
So gut, ich sitze nicht im Vatikan. Ich bin auf der anderen Seite des Tibers. Aber man hat in den letzten Tagen schon sehr viel davon mitgekriegt. Natürlich bei der Beisetzung erstmal von Franziskus. Das war sehr aufregend, sehr emotional. Auch viele Leute überall. Und heute hat man dann gedacht, ja, es könnte am Abend tatsächlich weißen Rauch geben. So sicher war man nicht. Und ich hatte dann Kollegen drüben, die dann gesagt haben, aber im Moment, wo dann weißer Rauch hochgestiegen ist, sind dann tatsächlich Tausende von Leuten da in der Via della Conciliazione auf dem Petersplatz zusammengekommen und war eine unglaubliche Spannung da in dieser Stunde zwischen dem weißen Rauch und der Bekanntgabe des Namens dann.
Das hat ja in etwa, genau wie du sagst, so eine gute Stunde gedauert. Das war dann so 10 nach 19 Uhr, Viertel nach 19 Uhr, so in der Ecke. Dann kommt er tatsächlich auf diesen Balkon und dann gibt es, zumindest mir ist das so gegangen beim Gucken, diesen einen Moment, wo man einmal sieht, jetzt muss er mal einmal durchschnaufen. Das war sehr menschlich, dieser Auftritt, ne?
Ja, ich war auch beeindruckt. Ich bin Protestant, aber ich hatte auch Hühnerhaut in dem Moment und habe dann auch gesehen, wie der gute Kardinal Prevost auch ziemlich überwältigt war von der Situation. Er hatte zwar einen kontrollierten Eindruck gemacht, fand ich, aber man hat es dann bei den Nahaufnahmen gut gesehen, dass er sehr emotional war. Es ist auch natürlich eine unglaubliche Szenerie, muss ich das vorstellen. Der steht da hoch über dem Petersplatz und unten sind Zehntausende von begeisterten Leuten. Da würde es den härtesten Menschen umhauen eigentlich.
Jetzt ist es Robert Francis Prevost, hast du gerade schon auch erwähnt, den Namen. Kannst du uns einmal sagen, so banal sich die Frage anhört, wer ist das?
Ja, es mussten heute Abend sämtliche Vatikanisti und ich auch erstmal durchatmen und schauen, wer ist das überhaupt? Wir haben dann recherchiert, man hat sich natürlich vorbereiten können. Prevost wurde auch genannt, immer wieder als möglicher Kandidat, aber man hat das dann nie wirklich geglaubt. Er ist ein Amerikaner, 69 Jahre alt, in Chicago aufgewachsen, in einer Familie mit italienischen, spanischen und französischen Vorfahren, also schon recht kosmopolitisch in einem katholischen Milieu, ist früh in den Augustinerorden eingetreten und hat dann studiert, Mathematik erstmal und Philosophie und ist dann nach Rom gegangen, um Kirchenrecht zu studieren. Und von da an hat er dann eine kirchliche Karriere gemacht, die ihn über Jahrzehnte, muss man sagen, nach Lateinamerika führte, nämlich genauer nach Peru, wo er zuletzt Erzbischof war in einer Diözese und auch Vizepräsident der peruanischen oder südamerikanischen Bischofskonferenz, also eine wichtige Figur zu einer wichtigen Zeit, da es in Peru auch tatsächlich viel politische Unruhe gab.
Das heißt, er ist jemand, der die Welt kennt und gleichzeitig gut so in der Institution der katholischen Kirche vernetzt und bekannt ist. Lässt sich das so zusammenfassen?
Ganz genau, so ist es. Der war lange in Peru, ist kosmopolitisch mehrsprachig, hat ja alles in perfektem Italienisch gesagt und auf Spanisch noch ein paar Worte. Und gleichzeitig ist er seit 2023 in der Kurie in Rom an einer zentralen Schaltstelle tätig, nämlich als Vorsitzender des Dikasteriums oder Ministeriums für die Bischöfe. Das ist eine ganz, ganz wichtige Position, in die ihn Papst Franziskus berufen hatte damals.
Es gibt ja bei den Päpsten immer einen besonderen Moment, den habe ich uns nochmal mitgebracht. Das ist noch nicht das, was der Papst selbst sagt, aber die Frage, welchen Namen er sich gibt, das wurde vorher verkündet und hört sich so an.
Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
Da hören wir also, dass er sich selbst den Namen Leo der 14. gibt. Kann man jetzt schon sagen, welche Bedeutung das hat oder haben wird?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Leo habe ich erstmal gedacht, Löwe, also eine starke Figur.
Als Protestant denkt man an Löwen.
Aber natürlich hat das eine lange Geschichte. Eben, es gab schon 13 Leos. Der letzte Leo, der liegt aber schon ein Weilchen zurück, das war Leo der 13., der hat, glaube ich, von 1800 irgendwas 70 bis 1903, meines Wissens, war der Papst, ein langes Pontifikat. Und das erste Pontifikat, in der Papst nicht mehr über weltliche Macht verfügte. Das finde ich eigentlich ein interessanter Aspekt. Ich weiß nicht, ob das Prävost so bewusst so gewählt hat, aber der hat sich dann hervorgetan durch viele theologische Schriften, auch so moralische Schriften, als Sozialreformer sich engagiert, weil er eben eigentlich einer der Päpste oder der erste dieser Päpste war, die keine Machtmittel in dem Sinne mehr in der Hand haben. Aber es gab natürlich viele Leos, die sehr natürlich machtorientiert und machtbewusst waren. Der Leo der 13., eben der letzte Leo, der war der erste, den kein Staat mehr in dem Sinn zur Verfügung hatte, keine Machtmittel mehr.
Jetzt kann man da natürlich viel reininterpretieren, wenn man möchte. Ne? Also sagt man dann, er will eigentlich zeigen, dass man auch ohne Staat Macht ausüben kann, oder er will sagen, das Weltliche ist nicht so wichtig. Also da kann man jetzt wahrscheinlich Spekulatius betreiben und gucken, was dann kommt. Ne?
Ja, ja, das ist logisch. Das wird man sehen in den nächsten Tagen, werden Kirchenhistoriker das noch ein bisschen ausdeutschen können. Was auffällt, ist, dass diese Leo-Päpste eigentlich immer oder meistens, soweit ich das überblicken kann, eher ausgleichende Figuren waren. Und ich glaube, das ist sicher etwas, was Prävost auch sein möchte, vielleicht auch sein muss in der gegenwärtigen Situation der Kirche.
Ich fand, etwas hast du gerade schon angedeutet, dass er in fließendem Italienisch die Menge adressiert hat. Denn seine ersten Worte, die er dann wirklich als Papst gesprochen hat, zumindest in der Öffentlichkeit, waren diese hier.
La pace sia con tutti voi.
Das musst du uns kurz übersetzen.
Ja, Friede sei mit euch, heißt das auf Deutsch. Und er hat, glaube ich, das Wort Friede 10-mal in seiner Ansprache, die ziemlich lang war, erwähnt. Und das scheint doch so ein erster programmatischer Hinweis zu sein, wie er seine Funktion als Papst verstehen wird. Hat natürlich den Hintergrund der aktuellen Konflikte zweifellos, Ukraine, Gaza und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass er in dieser Situation auch eine wichtige Rolle spielen möchte.
Das ist ja auch was, wenn man mal sich in die Situation begibt. Er wird gewählt, hat dann in etwa eine Stunde, dann passieren ja 1000 Sachen, also die Kleidung und so weiter. Und wenn man nicht sehr gut vorbereitet ist und mit der Wahl rechnet, muss man sich dann noch überlegen, was sag ich denn dann? Das ist ja auch eine Situation von diese ersten Worte, auf die man sich immer wieder bezieht und so. Also ich finde es auch rein menschlich eine sehr, sagen wir mal, herausfordernde Situation.
Total, total, wirklich extrem. Ich hatte aber den Eindruck, dass er sehr gut vorbereitet war. Im Unterschied zu Franziskus damals, der ist auf dem Balkon gestanden und hat erstmal Buonasera gesagt. Ganz so spontan, auch sympathisch. Aber der Prävost, der war auch sympathisch, fand ich. Aber er war gut vorbereitet. Er hatte das auch abgelesen. Er wusste, was er sagen wollte. Und so ist es auch rübergekommen. Ein bisschen weniger spontan, vielleicht ein bisschen weniger leutselig als Franziskus, aber durchaus auch sympathisch und recht gehaltvoll, wie das halt dann sein kann in einem solchen Moment, ja.
Was ja auch heißt, er muss sich zumindest mal 10 Minuten genommen haben zwischendrin, um sich das aufzuschreiben. Er hat dann so einen Zettel vor sich gehabt, von dem man dann abgelesen hat. Es sei denn, er hat wirklich damit gerechnet, was man, glaube ich, jetzt, ich weiß nicht, ob man das unterstellen kann.
Könnte aber schon sein. Ich meine, die Wahl, die ging dann rasch über die Bühne, waren 4 Wahlgänge nur notwendig. Das sind relativ wenige. Es könnte schon sein, dass er im Vorfeld geahnt haben könnte, dass er gewählt werden würde. Das kann schon sein, dass er sich vielleicht entsprechend vorbereitet hat, in einem ruhigen Moment schon zwischen den Wahlgängen und nicht erst in den letzten 30 Minuten vor dem Auftritt auf der Loggia.
Lass uns einmal noch mal so auf die Botschaften gucken, die das vielleicht jetzt für Kirche als Institution, aber auch für die Glaubensgemeinschaft irgendwie haben kann. Was ich auffällig fand, war in der Rede, dass der erste Teil sich doch sehr der Würdigung von Franziskus auch nochmal gewidmet hat. Also gar nicht in die Zukunft eigenes Agenda-Setting, sondern diese Würdigung, nicht ganz unklug, weil die Menschen ja noch in Trauer und in Würdigung auch von Franziskus sind. Ist das eher was, um näher aufzubauen, oder ist das vielleicht schon die Botschaft, nee, ich sehe mich auch in dieser Tradition?
Wahrscheinlich beides. Ich glaube, er hat auch gemerkt, wie wir alle das gemerkt haben, dass der Franziskus ein unglaubliches Charisma hatte, eine Aura, und dass wahrscheinlich das stärker war, als man vielleicht erwartet hätte. Das hat sich dann gezeigt in dieser Trauerfeierlichkeit, bei diesem Umzug auch durch die Stadt Rom, also viel Anteilnahme. Und ich glaube, das war wichtig, dass er das nochmals zeigte, um die Verbindung herzustellen. Und er ist, ich glaube, das kann man schon sagen, so viel man von ihm weiß, er ist natürlich in gewisser Weise schon auch ein Bergolianer. Bergoglio war der Name von Papst Franziskus. Und er ist vielleicht mit Abstrichen, mit Nuancen, sag ich mal, in der Doktrin nahe bei Franziskus. Also das machte auch inhaltlich Sinn. Es war nicht nur eine Geste, sondern es war schon auch eine programmatische Aussage.
Und er ist auch Mönch, habe ich gelesen.
Genau, er ist der Augustinermönch, ja.
Ja. Jetzt haben wir so Friedensbotschaften, Würdigung von Franziskus. Gibt es aus deiner Sicht noch was, wo man sagt, ah, guck mal, das hat man schon rausgehört?
Also aus der Ansprache würde ich jetzt nicht allzu viel in diesem Sinn rauslesen, aber was man weiß von früheren Äußerungen ist schon, dass er gerade diesen synodalen Weg, also weitergehen will, den Versuch eben auch Laien, Frauen in die Weiterentwicklung der Kirche einzubeziehen, wenngleich er dann in der Doktrin, also wenn es um die Weihe von weiblichen Diakoninnen geht, da ist er dann wieder sehr zurückhaltend. Also man wird sehen, kann es im Moment noch schwierig zu beurteilen.
Die Tatsache, dass du, wie du gerade sagtest, es waren 4 Wahlgänge, relativ schnell, spricht das für auch das Bemühen der katholischen Kirche, schnell zu zeigen, es gibt eine Einigkeit und eine gute Lösung, es gibt kein langes Machtvakuum, dass sowas vielleicht eine Rolle spielt?
Das spielt ganz bestimmt eine wichtige Rolle. Die haben gemerkt, dass Probleme da sind, dass politischer Druck da ist, dass sie in vielen Fragen vor ungelösten Problemen stehen und dass sie rasch handeln müssen. Ich glaube, diese Wahl ist auch Ausdruck davon, ganz bestimmt.
Ist Rom enttäuscht, dass es kein Italiener geworden ist?
Ich glaube, es gab einen ganz kurzen Moment, das hat mir jemand berichtet, der da vor Ort war, wo die Stimmung ein bisschen zusammensackte, weil man davon ausging, dass es Staatssekretär Pietro Parolin werden würde oder Matteo Zuppi, ein sehr populärer Bischof von Bologna. Und dann kam der Prävost und da gab es diesen kurzen Moment, wo die Leute, glaube ich, leer schluckten. Aber ich glaube, dann hat die Stimmung, die dann doch sehr gelöst und gut war, und auch die Tatsache, dass er der Prävost auch italienische Wurzeln hat, ich glaube, das hat dann auch die Leute wieder versöhnt mit der Situation.
Muss Donald Trump leer schlucken? Weil er ist ja zumindest also amerikanisch geboren, auch wenn er natürlich eine viel umfassendere Biografie hat, der Prävost. Also ist für Trump nochmal so ein Moment?
Ach, der Trump hat ja recht freundlich reagiert in einer ersten Stellungnahme und auch stolz, dass ein Amerikaner erstmals übrigens Papst wird. Ich glaube, der wird schon noch leer schlucken. Also wenn der Prävost nicht einknickt, sondern seine Position weiterhin so vertritt, wie er es bisher gemacht hat, dann wird das für Trump nicht ganz einfach sein, einen Landsmann im Rom zu wissen, der zwar Amerikaner ist eben, aber vielleicht eben auch in wichtigen Fragen, gerade in Migrationsfragen, sehr andere Positionen vertritt.
Luzi, jetzt bist du in den vergangenen Tagen sehr intensiv für uns da gewesen. Du hast viel geschrieben im Blatt und natürlich auch online. Hast du jetzt zumindest mal die Chance, es ist jetzt gleich 23 Uhr, ich weiß nicht, einmal rauszugehen und diese Mai-Nacht in Rom einzuatmen, wenn du überhaupt die Energie noch haben solltest?
Also ich glaube, ich esse jetzt da noch was und trinke noch was und dann gehe ich bald ins Bett und schaue mir das dann morgen in aller Ruhe mal an.
In protestantischer Ruhe und mit protestantischer Distanz.
Ganz genau, ganz genau.
Luzi Bennett in Rom, dir vielen Dank, dass du dir heute Abend noch die Zeit genommen hast.
Danke dir. Schönen
Bis dann.
Gruß nach Zürich. Tschüss.
Ciao. Das war eine Sonderausgabe des Akzents. Wundert euch dann nicht. Heute Morgen am Freitag gibt es eben zwei. Die reguläre Ausgabe zum Akzent findet ihr natürlich auch ganz normal bei uns im Podcast-Channel. Ich bin Sven Preger und wünsche euch jetzt erstmal einen guten Freitag. Bis dann. Ciao.